Liebe Gemeinde, wir stehen direkt vor der Fastenzeit, vor der Passionszeit. Das grüne Antependium werden wir jetzt lange nicht mehr sehen. Jetzt folgen 7 Wochen, die zum Karfreitag, zu diesem schwarzen Tag hinführen. Im Evangelium haben wir gehört, die erste Ankündigung von Jesu Leiden. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Daran hat uns der Wochenspruch erinnert. Aber wir halten heute noch einmal inne. Das Wochenlied, was wir gerade gesungen haben, spricht nicht von Leid. Es spricht von der Liebe. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht. Liebe, dir ergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Wir gehen im Kirchenjahr direkt auf den Karfreitag zu. Warum heute Liebe? Was soll das? Aber das schreckliche und kaum zu verstehende Geschehen auf Golgatha ist ja vielleicht nur durch die Liebe zu begreifen. Und deshalb haben wir heute einen Predigttext, der nur von der Liebe handelt. Ich lese den sehr bekannten Abschnitt über die Liebe im 1. Korintherbrief, das 13. Kapitel nach der Basisbibel. Die Überschriften aus der Basisbibel sind auf den Folien mit eingefügt. Das hohe Lied der Liebe. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich es ohne Liebe tue, klinge ich wie ein dröhnender Gong oder wie ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich habe einen Glauben, der Berge versetzen kann, so fest. Wenn ich dabei keine Liebe empfinde, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich es ohne Liebe tue, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar, sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in fremden Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird ein Ende finden. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Endgültige kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Herr, regiere du unser Reden und Hören. Amen. Was für ein gewaltiger Text, ein Loblied, ein Hymnus, das hohe Lied der Liebe. Und zugleich ein Text, der mitten aus dem Leben gegriffen ist. Denn was Paulus hier anspricht, das kennt doch jeder von uns. Unübersehbar und unüberhörbar wird hier von der Liebe gesprochen. Wenn ich richtig gezählt habe, kommt das Wort Liebe 20 Mal im Text vor. Und Liebe, in welcher Form auch immer, die kennen wir doch alle. Das hohe Lied der Liebe. Ihr könnt verstehen, dass es mir schwer wird, zu diesem Text jetzt noch etwas zu sagen. Aber bevor ich einige kleine Denkanstöße zum Text machen will, möchte ich noch drei kurze Bemerkungen zum Thema Liebe machen, um vielleicht etwas Missverständliches auszuräumen. Das Erste. Ich und vielleicht ihr auch habe schon wiederholt gelesen und gehört, dass Ausleger an dieser Stelle zuerst das Wort Liebe erklärt haben. Und da kann man sagen, dass hier im Griechischen das Wort Agape steht und nicht das Wort Eros. Man kann dabei zeigen, wie schlau man ist, dass man Griechisch versteht oder mindestens so tun, als könnte man Griechisch. Ich glaube aber, dass das hier gar nicht darauf ankommt. Es geht schlicht und einfach um Liebe. Um Liebe, um Zuneigung, um Freude zu Personen, über Personen oder auch Liebe zu Dingen. Da haben wir alle ein Grundverständnis, was Liebe ist. Wir haben alle in unserem Leben schon Liebe erfahren. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Freunde, aber ich liebe auch meine Heimat, ich liebe mein Lieblingsbuch, ich liebe meinen Fußballverein. Natürlich auf alles auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Stärke, aber all das liebe ich. Im Text geht es wirklich um Liebe in ihrer gesamten Bandbreite. Denn das Gernhaben, das Liebhaben, die Freude bis hin auch zu den Glücksgefühlen der Schmetterlinge, die man mal im Bauch gehabt hat, bis hin zum Begehren, all das ist Liebe. Unterschiedlich nach Ort und Zeit, verschieden in der Intensität und Qualität, aber all das ist Liebe. Und übrigens gibt es im Griechischen noch viel mehr Worte für Liebe als nur Eros und Agape, was man sonst so gerne gegeneinander stellt. Das Zweite, wir müssen davon abkommen, Liebe so zu verstehen, wie sie heute oft benutzt wird. Durch einen inflationsartigen Gebrauch ist sie abgenutzt worden. Liebe ist oft nur eine Worthülse noch, ein Klischee, ein Kitschwort geworden. Das ist so Liebe, die im Schlager gesungen wird. Und das ist hier nicht gemeint. Von solch einer kleingemachten Liebe, da spricht Paulus ganz gewiss nicht. Und die dritte kleine Vorbemerkung. Das hohe Lied der Liebe wird gerne bei Trauungen gelesen. Manche Paare wünschen sich sogar das als Trauspruch. In ihrer hoffentlich vorhandenen Verliebtheit halten sie den Text für einen Zuspruch. Meine Frau und ich sind in diesen Tagen 25 Jahre verheiratet. Und vielleicht haben wir es geschafft, aus Verliebtheit eine Liebe zu erarbeiten. Wenn ich aber heute diesen Text wie einen Spiegel lese, dann zeigt mir der Text nur, wo ich überall versagt habe
und immer wieder neu versage. Und so verstanden hätte Paulus uns dann einen Aufgabenkatalog gegeben, den wir abarbeiten müssen. Und an diesem Katalog müssen wir scheitern. Genau einen solchen Katalog hat Paulus mit dem Hohelied der Liebe aber nicht im Sinn. Denn dann wäre es ja gar nicht das Hohelied der Liebe, dann wäre es das Gesetz der Liebe. Liebe als Gesetz, ein Widerspruch in sich. Ein Gesetz hat Paulus mit diesem Text sicher nicht geben wollen. Nach diesen kleinen Vorbemerkungen drei Gedanken zum Text, der sich ja fast von alleine in drei Abschnitte gliedert und die Überschriften, wie wir sie in der Basisbibel vorhin gesehen haben, sollen dabei als Hilfen dienen. Das erste: Nichts geht, wenn die Liebe fehlt. Unser Text steht im Korintherbrief natürlich in einem ganz konkreten Zusammenhang. Ganz kurz: Paulus hatte längere Zeit in Korinth gelebt, gearbeitet und missioniert. Er hatte eine Gemeinde gegründet. Und als er weitergezogen ist, hörte er etwas über diese Gemeinde, was christlichen Gemeinden zu allen Zeit geschehen ist. Streit in der Gemeinde. Und deshalb, zu diesem Anlass, schreibt Paulus seinen Brief. In dem Brief will Paulus die Gemeinde auf den rechten Weg zurückführen. Er reagiert auf das, was er gehört hat, und will mit Erklärungen helfen, Hinweise geben. Er führt unter anderem die Gaben an, die das Gemeindeleben prägen. Und er will dabei nicht ein theoretisches Gebäude des Gemeindelebens schildern, sondern er weist an vielen Stellen ganz konkret auf Missstände hin. Dabei geht es naturgemäß auch um die Grundlagen des Glaubens, um die Basics. Und schon sind wir mitten im Text. Im ersten Abschnitt führt Paulus Gaben des Geistes an. Es geht um die Gabe der Predigt. Es geht ums Zungenreden. Es geht um die Gabe der Prophetie. Und das sind sicher alle Dinge, die in der Gemeinde in Korinth begegnet sind. Und Paulus sagt jetzt ganz klar: Ohne Liebe sind diese Gaben alle nichts. Sie nützen niemandem. So wie ein gesprungenes, schepperndes Becken keinen Ton mehr gibt, sondern nur Lärm macht. Und diesen Gedanken steigert er noch. Er führt ihn weiter mit Beispielen aus der Bibel. Ein Glaube so groß, dass er Berge versetzen kann. Nutzlos. Das Verteilen des gesamten Besitzes unter die Armen, unnütz. Selbst der Märtyrertod als Glaubenszeugnis, wirkungslos. Von dem Tod um des Glaubens willen hat Jesus vorhin geredet. Paulus sagt, wirkungslos. Denn all das ist nur gut, wenn es mit der Liebe verbunden ist. Alle Gaben, alle Kräfte, alle Opfer sind nichtig ohne die Liebe. Alles hat seine Wirkung, seinen Wert und seine Bedeutung nur, wenn es aus Liebe geschieht. Ihr kennt vielleicht den Satz: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Paulus sagt hier: Liebe ist alles. Ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe vermag ich nichts, ohne Liebe bin ich nichts, ohne Liebe nütze ich niemandem. Warum setzt Paulus die Liebe hier über alles? Denn das tut er. Greifen wir ein Beispiel heraus. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz, so sagt es Paulus. Das ist doch genau die Forderung, an der junge Mann scheitert, der Jesus nachfolgen will. Aber Paulus sagt, ohne Liebe alles nichts. Im mittleren Abschnitt erfahren wir mehr, was Paulus von der Liebe sagt. Die Eigenschaften der Liebe. Paulus erklärt in diesen Versen, was er unter Liebe versteht. Kurz und knapp, in nur wenigen Worten, gibt Paulus 15 Beispiele für Liebe. Und er nimmt hier nicht den Weg, einen abstrakten Begriff wie Liebe mit wohlgesetzten Worten zu definieren. Er nimmt den Weg, den ich früher in der Schule nie gehen durfte, den Erklärungsweg mit "das ist, wenn man". Das war bei uns strikt verboten, so etwas zu sagen. Bei Paulus heißt, Liebe ist, wenn man Folgendes tut oder eben auch lässt. Liebe ist dafür bei Paulus immer Tätigkeit. Liebe tut, Liebe macht, Liebe wirkt. Bei Paulus heißt es etwa, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe wird so zum Handelnden, denn sie handelt durch mich und durch dich als Person. Was macht die Liebe? Paulus erklärt das schlaglichtartig in beispielhaften Tätigkeitsworten. Liebe ist eben keine Haltung. Liebe ist auch keine Frömmigkeit. Liebe ist keine Einstellung. Liebe ist Tat. Action. Glaube, Hoffnung, Liebe. Mittelalterliche Theologen haben daraus die drei christlichen Kardinaltugenden gemacht. Aber ich glaube, gerade das wollte Paulus nicht. Eine Tugend, die strebe ich an. Ich überlege, wie kann ich jetzt tugendhaft handeln? Was verlangt die Tugend der Liebe jetzt in dieser Situation von mir? Und Paulus möchte genau umgekehrt, dass die Liebe selbst unser Handeln bestimmt. Die Liebe handelt durch mich. Die Liebe denkt immer von meinem Gegenüber aus. Wenn wir verliebt sind, dann ist uns das vertraut. Was kann ich jetzt tun, um sie zu erfreuen? Es geht da nicht um mich. Es ist immer so, dass ich für jemand anders etwas tue, und zwar freiwillig, ohne zu denken, ich bringe jetzt eine Leistung. Und es gibt da keinen Gedanken, was habe ich denn davon? Liebe ist genau das Gegenteil von Egoismus und Selbstsucht. Und Liebe beschränkt sich eben nicht auf den gewählten Partner, nicht auf Familie, nicht auf Freunde. Liebe kann überall wirken. Liebe kann eben auch vieles sein. Umarmen, füreinander da sein, einander vertrauen, trösten, miteinander telefonieren. Paulus sagt in diesem Text, Christen sind aufgerufen, andere Menschen unbedingt zu lieben. Das heißt übrigens nicht, nach einer scheinbaren und in Wirklichkeit doch verlogenen Harmonie zu suchen. Liebe heißt nicht immer einer Meinung sein und mit Spannungslosigkeit zu verwechseln. Liebe heißt, dem anderen mit Achtung und Respekt, eben mit Liebe zu begegnen. Auch in der Gemeinde dürfen wir Liebe nicht mit einem romantisch kitschigen, aber eben doch in Wirklichkeit verlogenen Ideal verwechseln. So einfach mit piep, 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 wir haben uns alle lieb, ist das nicht getan. Und damit komme ich zum dritten Gedanken. Woher stammt nun diese Liebe? Oder vielleicht noch wichtiger, wie komme ich denn zu dieser Liebe? Der dritte Punkt, die Liebe bleibt. Paulus beginnt diesen letzten Abschnitt mit den Worten, die Liebe hört niemals auf. Ich glaube, viele von uns haben erlebt, dass Liebe stärker sein kann als der Tod. Wenn ein Tod uns von einem geliebten Menschen trennt, dann ist oft das Einzige, was uns trägt, die Liebe. Eine Liebe, die auch ein Grab, einen Leichnam in einen Sarg überstrahlen kann. Und diese Momente der Liebe, die bleiben uns. Paulus geht aber noch viel weiter. Paulus greift im Schluss seines Hymnus den Gedanken vom Anfang wieder auf. Die Gaben des Geistes, Prophetie, Zungenrede, Erkenntnisse werden beendet werden. Mit zwei auf den ersten Blick schwierig zu verstehenden Bildern will er uns das erklären. Unser Verständnis der Dinge, unser Wissen, das mit unserem Verstand erarbeitete Bild, das sind nur Bruchstücke. Wir haben nur Teile des Ganzen erkannt. Wir machen uns unvollständige Bilder. So wie wir uns als Kinder manche Dinge in unserer Vorstellung ausgemalt haben. Als wir erwachsen wurden, sahen wir vieles davon klarer, realistischer, richtiger. Aber Paulus erinnert uns gleichermaßen daran, dass unser gesamtes Wissen immer Bruchstück bleibt. Und hier scheint jetzt ein Bruch im Text zu kommen, im Hohenlied. Paulus spricht nämlich hier plötzlich gar nicht mehr von der Liebe. Er sagt, denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Dieses Bild, diesen Inhalt kann ich verstehen. Bruchstückhaft ist unser Wissen von Gott. Wir können ihn weder begreifen noch verstehen. Wir haben nur ein undeutliches Spiegelbild vor Augen. Doch am jüngsten Tag, dann werden alle ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir vollständig erkennen. Und wo ist jetzt die Liebe hin verschwunden? Ich glaube, ihr werdet mir folgen können, was ich meine. Gott selbst ist die Liebe. Es gibt hier nicht wirklich einen Bruch und auch keinen Wechsel der Objekte. Gott ist die Liebe und die vollkommene Liebe ist göttlich, ist Gott. Die Liebe Gottes zu uns Menschen, nicht irgendwie abstrakt, auch die konkret. Gott liebt jeden Menschen, jeden unter uns, genau so, wie wir sind. Ersetzen wir in einem Vers des Hohen Liedes das Wort Liebe durch Gott, dann heißt es zum Beispiel, Gott ist nicht taktlos. Gott sucht nicht den eigenen Vorteil. Gott ist nicht reizbar. Gott trägt das Böse nicht nach. Was sagt mir dieser Text jetzt? Ich möchte ihn im Zusammenhang sehen mit dem Jesuswort vom höchsten Gebot. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier finden wir kein Gesetz, keinen Aufgabenkatalog. Jesus fordert uns auf, zu lieben. Jeden von uns. Dich und dich und auch mich. Unsere unvollkommene Liebe als Antwortversuch auf die vollkommene Liebe Gottes. Deine kleine unvollkommene Liebe zum großen Gott und zum Mitmenschen. Und Gottes Liebe kann uns, Klammer auf, leider nur manchmal, Klammer zu, dazu befähigen, im ungeliebten Mitmenschen auch das geliebte Kind Gottes zu sehen. Paulus erinnert uns hier an die Liebe Gottes zu uns. Und das ist die vollkommene Liebe. Und wir tragen ein Stückchen dieser Liebe Gottes in uns. Und manchmal wird es auch bei uns sichtbar. Dann wird es so sichtbar wie ein Spiegelbild in einem alten, verfärbten und blind gewordenen Spiegel. Ein Spiegelbild von Gottes Liebe in unserer unvollkommenen Gegenwart. Ein Spiegelbild von Gottes Liebe in meinem oft so bösen Herzen. Dieser Funke der Liebe Gottes in mir gibt einen Vorgeschmack des Vollkommenen, einen Vorgeschmack auf Gottes Ewigkeit. Paulus sagt, dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Der Glaube an diesen gewaltigen, großen Schöpfergott. Die Hoffnung auf seine unverbrüchliche Zusage, seiner großen, unverdienten Gnade für mich Sünder. Und die Liebe Gottes zu mir. Die Liebe, die nirgendwo deutlich sichtbarer wird als im Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe.